Ja, ich mache heute einen Aufruf schon vor der Predigt. Normalerweise macht man so ein Angebot ganz am Ende der Predigt. Aber ich möchte, dass wir schon von Anfang an ganz bei der Sache dabei sind, dass wir Gott unser Herz hinhalten. Weil ich lebe seit über 30 Jahren in der Berufung und auch in der einfachen Abhängigkeit von Gott, dass jeder Gottesdienst einen Unterschied ausmachen kann in unserem Leben. Wisst ihr, wenn man so einen Nagel reinhaut, vielleicht ist heute bei dir der letzte Schlag, bevor der Nagel ganz reingeht. Oder die Evi hatte so ein Bild, vielleicht ist heute so an der liebevollen Säge Gottes das letzte Mal, der letzte Ruck, bevor die Schnüre durchbrechen. Und ich kriege immer wieder Feedback von Personen, die sagen, weißt du noch, damals, und ich sage, ich weiß es nicht mehr, aber das war mein Gottesdienst und vor kurzem kam jemand, und Jürgen, du darfst gerne schon ein bisschen unterlegen, kam eine Person auf mich zu und es war so ein Jugendevent, wo ein paar Leute waren, vielleicht in eurem Alter und noch drunter. Und ich hatte vorne ein ganz, ganz großes weißes Herz platziert und auf den Stühlen lagen einfach so rote Kartonagen. Und ich habe gesagt, wisst ihr, ihr Kids, ihr Jugendlichen, ich möchte nicht, dass ihr einfach so, hey, ich möchte Jesus nachfolgen, sondern ich möchte, dass ihr euch das ganz bewusst macht, was ihr jetzt tut. Wenn ihr das wollt, dann schneidet aus dieser Kartonage ein Herz aus. Und dann schreibt euren Namen drauf. Und dann kommt am Ende von diesem Event, von diesem Jugendgottesdienst und klebt euer Herz in das große Herz von Gott hinein. Und dann stand jemand vor mir und sagte, weißt du noch, am 15.08.2010 habe ich das gemacht. Ich sage, ich weiß es nicht mehr. Aber wisst ihr, wer das war? Das war Marco, unser Sohn. Mit 14 hat er gesagt, Papa, am 15.08.2010, damals habe ich mein Herz an das Herz von Gott geheftet. Und deshalb bete ich, und ihr dürft gerne nochmal eure Augen schließen, dass für uns alle heute Morgen ein Moment ist, wo wir neu unsere Herzen hingeben. Aber vielleicht ist für einige der erste Moment, das erste Mal, wo du ganz bewusst dein Herz Gott anvertraust. Vielleicht ist bei dir heute der Moment, wo du frei wirst von der Lebenslüge. Und deshalb lade ich dich ein, Heiliger Geist, das kannst nur du tun. Wir brauchen deine Hilfe, dass du begleitend wirkst. Und ich segne euch, während ich spreche, dass ihr die Stimme Gottes hört, die Einladung des Vaters, die schon von Anfang von diesem Gottesdienst da ist. Komm, Heiliger Geist, zieh uns ganz nah an das Herz des Vaters. Danke für deine Hilfe. Amen. Amen, Jürgen, vielen Dank für die extra Überstunden, die du machst für mich. Ja, vor schon etlichen Jahren kam eine Frau, die schon auch ein bisschen ein Vorbild ist für mich, eine Pastorin aus USA, sie ist so 15 Jahre älter als ich. Und sie kam auf mich zu, vielleicht als ich so alt war wie Jürgen, und sie sagte zu mir, Micha, du weißt schon, dass du so ein geistliches Schwergewicht bist. Und bitte, sie hat nicht nur auf meine körperliche Fülle, die ich damals noch hatte, angespielt, sondern sie sagte, du bist echt so ein richtiges Flaggschiff für Gott, so ein geistliches Schwergewicht. Wow, sie hatte dann auch ein paar Begründungen, und wenn das so eine Mutter in Christus sagt, muss man das ja schon ernst nehmen. Und ich dachte, ich bin also so ein richtiger Glaubensriese. Und ich liebe Glaubensriesen. So die liebsten Bücher, die ich lese, sind Generäle Gottes. Ich empfehle das jedem, gibt es 3 Bänder. Und ich dachte schon, bald komme ich in so ein Buch. Ja, so ein General Gottes. Aber machen wir so, ob ich ein Glaubensriese bin, das schauen wir mal ganz am Ende der Predigt, okay? Und übrigens, mein Job ist nicht, dass ich ein Glaubensriese bin, sondern Gott hat den fünffältigen Dienst in die Gemeinde gesetzt, dass ihr zu Glaubensheldinnen und Glaubenshelden werdet. Und ob ich ein Glaubensriese bin oder nicht, ist gar nicht so entscheidend, sondern unser Job ist, die Heiligen zuzurüsten, ihnen zuzurufen, du bist ein Glaubensriese, in dir steckt viel mehr, als du denkst. Aber schauen wir uns doch mal einen wahren Glaubensriesen an, und zwar Elia am Berg Karmel. Wir haben nicht die Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Ihr seht, 1. Könige 18, ihr dürft es gerne zu Hause mal nachlesen. Es war eine schwierige Zeit für das Volk Israel. König Ahab, er hatte die Wege mit Gott, mit Jehova ein Stück weit verlassen. Und damals, das war ja das Gebiet von Syrien, Irak, Iran. Damals war dann ein Gott, der hieß Baal oder Baal. Und es war ein Gott, eine Statue, die konnte man sehen, im Gegensatz zu unserem Gott, der unsichtbar ist, der ein Geist ist, den man nur wahrnehmen kann in seinem Herzen. Und dann hat dieser Ahab sich diesem Baal zugewandt. Und dann kam Elia mit einer ganz einfachen Botschaft und sagt, ihr könnt nicht auf zwei Seiten hinken. Ihr erinnert euch an die Geschichte, ihr müsst euch entscheiden. Entweder Baal oder unser Gott, der Gott Israels. Und dann hat er einen Event draus gemacht, eine Challenge. Ihr wisst, einige der Ideen übrigens, das sagen Leute aus Hollywood, die Fernsehsendungen in sich haben, oder auch einige der Titel von Kinos kommt aus der Bibel, also von Kinofilmen kommt aus der Bibel. Zum Beispiel Einer gegen alle. Das kommt aus der Geschichte von Elia. Weil Elia sagte, also bei mir, da müsst ihr nicht nur einen so Baalspastor schicken, einen Baalspriester, schickt alle, die ihr habt. Und dann kamen 450 Baalspriester und er war alleine. Und dann haben sie ihn eine Herausforderung gemacht, eine Challenge. Sie haben so aus Steinen einen Altar aufgebaut und sie haben so ein Opfer vorbereitet und sie sagten, bei dem, wo übernatürlich das Feuer kommt und dieses Opfer verzehrt, der ist der wahre Gott. Seid ihr alle einverstanden? Seid ihr dann auch dabei und werdet diesem Gott nachfolgen? Und alle haben gerufen, ja, das machen wir. Und jetzt seht ihr, waren Glaubensriesen. Die Baalspriester, die haben stundenlang um das Opfer rumgetanzt und nichts ist passiert. Und Elia, der setzt so einen drauf, der war ein bisschen übermütig, der sagt, vielleicht schläft euer Gott, ihr müsst noch lauter beten, ihr müsst noch lauter rufen. Dann haben sie sich geritzt und haben sich selbst kasteit. Und da geschah nichts, null. Und dann, ihr seht, waren Glaubensriesen, jetzt Elia, er sagt, also über mein Altar könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser drüber gießen, also Wasser und Feuer komplementär, aber macht nichts. Und dann, ich muss nachschauen, sie haben 4 Eimer Wasser dreimal, also 12 Eimer Wasser über seinen Altar getan. Und dann, ihr könnt es nachlesen, das Gebet, wenn man Autorität hat, muss man nicht lange beten und blablabla. Einfach sagt, du Gott des Himmels, du Herr, Zebaoth, sende dein Feuer. Das Feuer kam. Wow, was für ein Glaubensriese. Und dann, das ist nicht ganz jugendfrei, FSK 18, dann ist er diesen 450 nachgerannt und hat die alle gekillt, einer gegen alle. Bruce Willis, hat die alle platt gemacht. Wow. Schaudernde Geschichten so im Alten Testament, oder? Und dann, ein Freund von mir sagte, eigentlich war Elia ein Engländer. Warum? Weil jetzt betet er und es regnet sofort. Es hat 3 Jahre lang nicht geregnet. Und wieder, der betet jetzt nicht stundenlang, sondern er weiß um seine Autorität. Er weiß, er ist ein Glaubensriese. Und er sagt, Herr, öffne jetzt die Schleusen des Himmels. Du hat's geregnet. Funktioniert das bei dir? Wir haben gebetet und gebetet, dass an der Hochzeit unserer Tochter es nicht regnet. Es hat dann mittags nicht geregnet, aber als sie als die schönste Frau ever in die Kirche gelaufen ist, mussten wir mit dem Schirm nebenher laufen. Ich glaube, bei Elia hätte es funktioniert als Engländer. Und dann heißt es, das freut uns ja als Personen, die so charismatisch sind, ein pfingstliches Erbe haben, unter der Kraft des Heiligen Geistes, hat er jetzt einen Marathon gemacht. Also der ist nicht gejoggt, sondern der ist gesprintet. Ein Marathon, die Strecke eines Marathons, und konfrontiert diesen Ahab und sagt, Ahab, jetzt ist es vorbei, dass wir auf beiden Seiten hinken. Jetzt ist dieser Gott Israels unser Gott. Wow, so sieht ein Glaubensriese aus, oder? Jetzt entscheide du, ob ich einer bin. Aber dieser Ahab hat eine Frau, Isebel. Und dieser Geist der Isebel ist einer der dramatischsten Wirkungen der dämonischen Art. Die Menschen versucht, ihre Identität, die sie in Gott haben, wie es bei Elia war. Sein Name Elia bedeutet, wer ist wie der Herr, mein Gott? Das war seine Identität. Und sie sagt, eine Frau, drei Sätze, sagt Elia, ich werde dich killen. Was du meinen Jungs angetan hast, werde ich dir antun. Und innerhalb von 3 Minuten verwandelt sich dieser Glaubensriese plötzlich in eine völlig andere Person. Und er ist vorher noch gejoggt, eine Marathonstrecke zu Ahab. Und jetzt läuft er in Angst und in Verzweiflung genau gegenüberliegend von diesem Berg Karmel. Er läuft zum Berg Horeb und das finden wir im Kapitel 19. Und dann heißt es, nachdem ihn eine Person attackiert hat, ein fieser Dämon, Elia, geht auf diesen Berg, er legt sich unter diesen Ginsterstrauch und er sagt, Herr, lass mich sterben. Wow, Elia, wir dachten, du bist ein Glaubensriese. Und die Bibel sagt uns, er war voller Angst. Und er rannte jetzt nicht unter der Kraft des Heiligen Geistes, sondern unter der Kraft der Angst und der Panik, die in ihm war. Wenn er ein bisschen das Gebiet im Berg Karmel kennen würde, der Berg, wo er vorher war, das ist das Allgäu, sage ich immer, das Allgäu Israels. So die grüne Wiese, die grünen Auen. Und jetzt rennt er in die Wüste. Wer geht denn freiwillig in die Wüste? Elia geht nicht freiwillig in die Wüste, sondern in ihm ist etwas, das ihn völlig in die Wüste hineindrängt. Und dort zittert er. Vorhin haben 450 vor ihm gezittert und jetzt zittert er voller Angst und sagt, ich habe keinen Ausweg mehr, Herr. Ich will nur noch sterben. Peter Scazzaro hat ein klassisches Werk geschrieben, ein Buch, und er nennt es Glaubensriesen, ja, Glaubenszwerge. Elia ist am Berg Karmel plötzlich ein Seelenzwerg. Und zwischen dem äußeren Elia und dem inneren Elia ist eine riesige Kluft. Da ist ein riesiger Unterschied. Und wir fragen uns, welche von beiden Personen ist eigentlich der richtige Elia? Und Peter Scazzaro hat gesagt, es ist eigentlich unmöglich, dass wir im Glauben Fortschritte machen und gleichzeitig emotional unreif bleiben. Eigentlich unmöglich, aber leider bei vielen von uns die Realität. Wisst ihr? Und ich sag's mal so, um gleich ein bisschen das Fazit der Predigt vorwegzunehmen. Das, was Elia am Berg Karmel gemacht hat, interessiert eigentlich relativ wenig. Es war dramatisch wichtig für das Volk Israel, aber für ihn war es nicht dramatisch wichtig, sondern wichtig ist, was jetzt kommt, was in seinem Herzen geschieht. Weil Elia hat einen riesigen Nachholbedarf. Mir gefällt auch die Zeichnung oder das Bild, das ein Freund oft verwendet. Ihr wisst, dass bei dem Eisberg nur circa 10% überm Wasser sind und 90% ist unterhalb vom Wasser. Wisst ihr, was ihr heute Morgen vielleicht sehen könnt oder auch nicht oder empfinden könnt oder auch nicht, ist eigentlich der äußere Micha, der anscheinende Glaubensriese, das geistliche Schwergewicht. Aber die Bibel sagt, dass Gott unser Herz ansieht und 90% ist verborgen aus meinem Herzen. Und deshalb hat Jesus gesagt, ihr seht nur das Äußere, aber aus deinem Herzen heraus kommen die Dinge, die letztendlich dein Leben steuern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jetzt mal anschauen, was musste denn Gott in dem Herzen von Elia noch tun, dass das Äußere quasi nicht mehr das Prägende ist, sondern das, was wir äußerlich tun, dass das unterfüttert ist von innerer Autorität. Und Elia musste drei Dinge lernen. Und ich weiß nicht, ob alle drei Punkte heute Morgen für dich wichtig sind, aber vielleicht packt dich Gott an einem und sagt, das ist dein Punkt und den machst du heute fest. Da trennst du dich, wie Evi gesagt hat. Da wird diese Lebenslüge nicht mehr länger dein Leben bestimmen. Das Erste, was er lernen durfte, war gesunder Umgang mit Emotionen. Ihr wisst, dass die Forschung, die Psychologen sagen, dass jeder Mensch 5 Grundgefühle hat: Wut, Ärger, Scham, Zorn. Und nur von diesen 5 ist eine Eigenschaft unserer Gefühlswelt positiv: die Freude. Und das war auch so wichtig, dass man im Gottesdienst sich mal freut, oder? Was sagt denn die Bibel? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber du kannst noch so sehr dich freuen, wenn du innerlich Wut und Zorn mit dir herumschleppst und diese Wut oder diesen Zorn noch nie konfrontiert hast. Ich habe vor kurzem für jemanden gebetet und sie hat dann unter der Kraft des Heiligen Geistes, habe ich gemerkt, die fängt an zu bezittern und ich dachte dann, wow, da regt sich jetzt so ein kleines Dämonchen. Aber es war ganz anders. Plötzlich kam so eine Wut und ein Zorn aus ihr heraus. Und sie brüllt und sagt, meine Scheißeltern, die sich getrennt haben, als ich ein Teenie war und wack und peng. Und dann wollten die das schon ein bisschen ruhiger machen. Ich sage, lass es ruhig zu. Diese Wut und dieser Zorn muss irgendwie mal raus aus unserem Leben. Sonst schleppen wir das ein Leben lang mit. Versteht ihr? Und dann kann ich noch so sehr im Gottesdienst mich freuen, aber was ihr letztendlich abkriegt, ist der Zorn und die Wut in mir, die eben ich auch auf euch transportiere. Und deshalb ist dieser Begriff so wichtig, dass wir uns heiligen, dass wir uns innerlich verändern lassen. Und es heißt hier, Elia fürchtete sich sehr. Und es ist nicht nur dieses Wort von Angst haben, sondern Elia fürchtete sich sehr und er lief um sein Leben. Wisst ihr, er hatte keinen guten Umgang mit Emotionen. Er konnte mit seinen inneren Emotionen nicht umgehen. Und ich sag's dir, du kannst dein Leben lang versuchen, von deinen inneren Emotionen, die du nicht von Gott geheilt bekommst, davonzurennen. Sie werden dich ein Leben lang begleiten, bis du wie Elia an diesen Punkt kommst und sagst, Gott, so sieht es wirklich aus in mir. Da ist diese Wut, da ist dieser Zorn. Und wisst ihr, wir müssen diese Gefühle in uns, Wut, Scham, Zorn, nicht bekämpfen durch den Heiligen Geist, sondern wir haben einen Ort der Sicherheit am Herz des Vaters, wo wir ihm alles anvertrauen dürfen und wo eben nicht nur wir die Dinge losbekommen, sondern im Gegenzug segnet er uns und dort, wo Wut und dort, wo Zorn war, implantiert er übernatürlich die Frucht des Heiligen Geistes in uns. Wir müssen diese Gefühle, diese Emotionen steuern mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, die Bibel sagt auch übrigens nicht, dass wir nicht zornig sein dürfen. Also ich hoffe, wir sind bei dem Unrecht in dieser Welt, das geschieht, wenn wir uns in unseren Großstädten nicht mehr raustrauen. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich gehe abends nicht mehr, und die war 17, habe auf der Hochzeit kennengelernt, sie wohnt hier in der Gegend, hat gesagt, ich gehe mit 17 nicht mehr alleine nach Göppingen auf die Straße, dann bin ich zornig. Das geht doch nicht. Versteht ihr, wir dürfen zornig sein. Die Bibel sagt nur, aber sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Aber wenn wir zornig sind und das nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes tun, dann sündigen wir. Aber wir müssen lernen, mit den Emotionen umzugehen. Wisst ihr, worüber ich, und ich darf das sagen, weil ich es auch mit meiner Mama ausgesprochen habe, worüber wir als Kinder am meisten gelitten haben früher? Meine Mama war so eine richtige Beterin und im Gottesdienst konnte die 10 Minuten lang in neuen Sprachen beten. Aber wenn die beleidigt war, hat die von jetzt auf nachher eine Woche mit uns als Kindern nicht geredet. Und wisst ihr, beleidigt sein ist die höchste Form von Manipulation. Beleidigt zu sein ist der Geist von Isebel, weil wir durch eine Gefühlsäußerung andere manipulieren. Und deshalb haben wir gesagt am Anfang unserer Ehe, wir sind nicht beleidigt, das gibt es einfach nicht mehr. Und irgendwann sagte Annette zu mir, Schatz, bist du gerade beleidigt? Ja, eigentlich schon. Wir müssen lernen, damit umzugehen, weil durch Gefühle, versteht ihr, können wir andere endlos manipulieren. In der Gruppe. Einfach, ich spreche nichts mehr. Und dann fragt sie alle, was ist jetzt los? Was habe ich denn falsch gemacht? Wisst ihr, und ich liebe das, wenn zum Beispiel jemand in der Gruppe plötzlich nichts mehr spricht, dann kann ich ihn konfrontieren und sage, hey Bursche, was war denn das? Aber wenn jemand das eben nicht tut und die Dinge in sich trägt, wie Elia, ist echt krass, oder? Und Gott sagte, Elia, Punkt Nummer 1, wir sprechen mal über deine Emotionen. Du hast Angst, okay, vorher hast du große Macker markiert. Aber jetzt gehen wir an einen richtigen Glaubenshelden ran. Jetzt besiegst du mal die Angst in dir. Wisst ihr, erst wenn ich die Angst in mir besiegt habe, kann ich andere von der Angst, die sie in sich tragen, befreien. Erst wenn ich die Wut in mir besiegt habe, kann ich andere befreien von der Wut, die sie in sich tragen. Das Zweite, was er lernen durfte, war gesunde Beziehungen. Ich meine so ein paar Jahre in der Wüste, also er war ja 3 Jahre in der Wüste, die machen dich schon ein bisschen einsam, oder? Und machen dich zu einem komischen Kauz, ja. Aber er liegt so unter diesem Ginsterstrauch und er sagt, Gott, ich alleine bin übrig geblieben. Kennt ihr das? Menschen, die sich in der Gruppe immer alleine fühlen, die sich nirgends andocken können. Manchmal kommen Leute zu mir so im Gespräch in der Seelsorge und sagen, ich weiß auch nicht, ich sage doch nur was und plötzlich hat es so eine Auswirkung. Oder ich schreibe eine E-Mail und plötzlich, ist das ja nicht die Worte, die wir sagen, sondern die Worte transportieren nur das, was in uns ist. Und Elia hatte keine gesunde Beziehungen und Gott sagte, Elia, jetzt hör doch mal auf mit deinem Selbstmitleid. Guck doch mal rum, wie viele sind übrig geblieben im Volk Israel? 7000 andere sind übrig geblieben. Elia, darf ich es dir mal ganz direkt sagen? Und ich liebe es, dass Gott so direkt spricht. Elia, nicht die 7000 sind komische Käuze. Du bist ein komischer Kauz. Du musst dich ein bisschen verändern. Ist da die Unfähigkeit, Beziehungen zu leben? Vor kurzem sagte zu mir jemand, also ich weiß auch nicht, ich eck überall an. Kennt ihr das? So, also ich weiß auch nicht. Und man könnte jetzt höflich sein und sagen, echt, ist so schlimm, sind die in Albershausen, alles so doof. Aber die Wahrheit ist doch, wir müssen ehrlich sein, wenn du überall aneckst, dann überleg mal, ob du noch ein paar Kanten und Ecken hast, die Gott liebevoll abfeilen muss, oder? Also bei uns in der Familie gibt es immer Trouble. Ich weiß auch nicht, auch im Geschäft. Und schuld sind immer die anderen, wie bei Elia. Immer die anderen. Aber die Wahrheit ist, dein Herz hat noch Ecken und Kanten. Und wisst ihr, Elia genoss es auch, dass er der Held war. Wow, er hat extra noch ein bisschen draufgelegt. Gott sagt, was macht denn der da unten? Jetzt gießen die auch noch Wasser, der wird ja übermütig, aber Gott ist gnädig und das Feuer viel. Aber wisst ihr, eigentlich verhält man sich nicht so, wie Elia sich verhalten hat, weil in ihm sah es ein Stück weit anders aus. Und wichtig ist nicht, dass Elia gut dastand, sondern die Fähigkeit, andere zu loben. Mach mal den Check-up. Fällt es dir leicht, andere zu loben? Anderen zu sagen, wie toll sie sind? Ihnen ein Kompliment zu machen? Auch zu sagen, hey, da bist du viel stärker als ich? Wisst ihr, dieser Geist der Kritik zum Beispiel ist ein echter Geist, der von Isebel kommt. Und ich habe ein bisschen Erfahrung auch im Predigtdienst. Meistens nach den gesalbtesten Gottesdiensten gibt es meistens eine Person, die dir irgendwas kritisch sagen möchte. War vor kurzem, letzte Woche in Freudenstadt, wow, was für ein gesegneter Gottesdienst. Wir haben so nach dem Gottesdienst noch was drangehängt, wo wir uns spontan nochmals getroffen haben. Und Gott hat mich zum Glück gesegnet mit dem Geist der Geisterunterscheidung. Und dann auf der Treppe zum WC, ich sage, ich muss kurz zum WC. Und dann kam eine Frau auf mich zu, kann ich dir was Kritisches sagen? Ich sage, nein. Und dann stand sie da, ich sage, nein. Weil ich weiß schon, Gott benutzt meistens eine Person und die attackiert mein Herz, das ich geöffnet habe im Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, geh zu der und der und sag's der. Und wisst ihr, das war eine Gemeinde, die war halb deutsch, halb englisch sprechend. Und ich hatte auf einer Folie nur einen englischen Begriff. Und der hieß ab, dass wir uns ausstrecken zu Gott. Ich denke, das kann man doch verstehen, auch wenn man Schwabe ist. Ab, oder? Das ist Nuff. Und das wollte sie kritisieren, die eine Folie, versteht ihr? Ich sage da mittlerweile, darf ich dir was sagen? Nein! Ich habe den Geist der Geisterunterscheidung. Wisst ihr, jemand, der das immer tun muss, ist innerlich noch nicht an den Ort des Friedens und der Ruhe. Sie hat ihre eigene Lebensgeschichte. Er hat seine eigene Lebensgeschichte nicht verarbeitet. Ich allein bin übrig geblieben. Jetzt kommt der Punkt 3. Elia hatte keine gesunde Identität. Steht da, sein Name heißt, wer ist wie der Herr, wer ist wie Gott, Jahwe. Und jetzt unter diesem Ginsterstrauch sagt er, Herr, nimm mich weg, bring mich um. Warum? Ich bin nicht besser als unsere Vorväter. Was bin ich denn für ein Sünder, was bin ich für ein armer Mensch? Ich bin so schwach, ich bin so krank, ich bin so unfähig, ich bin so unheilig. Müsst ihr mal sehen, was der alles ausspricht. Und Gott sagt, wow, cool, Elia, lass es mal alles raus. Und wisst ihr, John Maxwell sagt, das, was er eigentlich betet, ist eine totale Bettlermentalität. Ich bin zu schwach, ich bin zu arm, ich bin zu sündig, ich bin nicht besser als unsere Vorväter. Eine Bettlermentalität. Elia, vorhin hat sich doch noch ganz anders angehört. Wisst ihr, Elia tat etwas, ohne dass er eigentlich wusste, was seine wirkliche Identität in Gott war. Ich bin kein Sünder, fragt meine Frau, unsere Kinder, ich mache nicht immer das Richtige. Manchmal tun mir Dinge echt leid, dass ich dich sage, dass ich mich so verhalten habe, aber ich bin trotzdem kein Sünder, das ist nicht mehr meine Identität. Ich sündige, aber ich bin frei von der Sünde, ich habe sie durchgesägt durch das Kreuz von Jesus, ich bin kein Sklave mehr der Sünde. Ich habe eine neue Identität und ich muss auch Gott nicht wie die Baalspriester eine halbe Stunde lang bitteln und betteln im Gebet, bis er endlich hört, sondern ich bete selbstsicher in der Autorität eines Sohnes und sage, Herr, ich stehe hier und ich merke, ich habe wieder das Falsche getan und jetzt anvertraue ich dir das und ich setze meine Krone wieder auf. Amen. Das ist das Gebet, jemand, der nicht winselt um Gnade, sondern der in der Gnade lebt. Aber weißt du, der Teufel weiß um das und er stellt immer deine Identität in Frage. Die Isabel war nicht doof, also dieser Dämon, den der Teufel immer wieder ausschickt, der ist ziemlich schlau. Diese Isabel sagt, auch wenn du 450 gekillt hast von meinen Leuten, ich habe keine Angst vor dir, Elia, wer bist denn du eigentlich? Diese einfache Attacke, wer bist du? Und ihr könnt die Bibel mal nachlesen, ich habe nur zwei Beispiele herausgeholt. Was hat denn der Teufel in der Versuchung Jesus mehrmals gefragt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, du willst Gottes Sohn sein, echt, das ist deine Identität. Wenn du es wirklich bist, dann mach, dann zeig, dann tu. Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mache ich dich ein bisschen fame, ich mache dich berühmt, ich gebe dir viele Likes, ich gebe dir alles hier, du musst nur mich anerkennen. Weißt du, und dasselbe tut dieser Geist von Isabel immer noch mit dir Und mit mir, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann wie viel hast du letzte Woche gebetet? Ha, kann ich das mal sehen? Wie viele gute Dinge hast du denn gemacht? Oder hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach und dann tu. Und wisst ihr, was ich immer sage an der Stelle? Du musst dem nicht mal zuhören. Du musst dem nicht, das Zeitverschwendung. Dreh dich um und sag, halt's mal, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Jürgen hat es vorhin gesagt, die in Christus sind, sind unter keiner Verdammnis mehr. Er hat uns überhaupt nichts zu sagen. Halt's Maul, sei ruhig, ich höre dir nicht mal zu. Zeitverschwendung. Ich muss nichts tun, ich werde nichts tun. Hat Jesus irgendwas getan? Nachdem er dreimal gefragt wurde, er tat nichts. Er sagte, erstens brauche ich keine Konversation mit dir. Und zweitens, vor ein paar Stunden noch hat der Vater das Entscheidende über mir gesagt bei meiner Taufe. Was hat er gesagt? Du bist mein Sohn. Und das ist das Entscheidende, dass Gott über dir sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Das ist deine Identität. Oder diese Geschichte, wo ein paar Jünger, die so frisch zum Glauben kamen, wie jetzt heute Morgen unsere beiden, sind dann gleich auf die Jüngerschaftsschule gegangen und dann haben sie ein paar Dämonen konfrontiert und dann haben die Dämonen zurückgerufen und gesagt, ja, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch, aber wer seid denn ihr? Seht ihr wieder dieselbe Frage? Okay, Elia kenne ich, Paulus kenne ich, den Jürgen kenne ich. Wichtig ist, dass du weißt, und es sagt die Bibel, dass unsere Namen wo aufgeschrieben sind? In den Himmeln, das ist in der Mehrzahl. Dein Name ist nicht nur im Buch des Lebens, sondern dein Name ist auch aufgeschrieben in dieser dämonischen Zwischenwelt, dort, wo die Dämonen regieren. Und ich sage immer, schlagt nach, guckt nach Micha 7 euch. Und ihr werdet sehen, mit dem kostbaren Blut von Jesus ist es geschrieben, der gehört mir. Und dann schauen die Dämonchen, wow, der gehört da echt zu Jesus. Steht da, Paulus kennen wir, Jesus, aber wer seid denn ihr? Und an der Stelle mache ich es ein bisschen kürzer. Ihr habt schon so viele tolle Predigten über die Identität, wer ihr seid in Christus. Lasst euch das nicht rauben. Umgang mit Emotionen, gesunde Beziehungen und in der guten, wahren Identität leben. Oswald Chambers hat mir gesagt, wir können letztendlich Gott nur mit unserem Herzen wahrnehmen. Es gibt keinen anderen Kanal, wo wir Gott wirklich wahrnehmen können, als mit unserem Herzen. Und deshalb ist auch so ein riesiger Kampf um unser Herz. Und ihr fragt euch vielleicht, Micha, warum ist dir das Thema heute Morgen so wichtig? Die war doch immer auch das Thema wichtig, Gottes Gegenwart, seine lebendige Gegenwart, zu dieser Ort der Gegenwart. Wisst ihr, wer keinen Kontakt zu seinem eigenen Herzen hat wie Elia, der kann letztendlich Gott auch nicht in seinem Herzen wahrnehmen, weil das Herz noch so viele Dinge in sich trägt, die nicht adaptierbar sind, wo Gottes Gegenwart nicht andocken kann. Und deshalb nimmt Gott diesen Elia zur Seite. Er erlaubt sich diesen Luxus, denn eine ziemlich lange Zeit beiseite zu nehmen, so eine richtige Kur, und sagt, Elia, jetzt bring mir mal dein Herz an den Ort, wo du mich von Herzen wahrnehmen kannst. Wir müssen Gott mit unserem Herzen wahrnehmen. Wisst ihr, wer sich selber nicht wahrnehmen kann, sich selber nicht spüren kann, keinen Kontakt hat zu seinem eigenen Herzen, der kann letztendlich auch Gott nicht wahrnehmen. Und genau das geschieht, nachdem so das Herz von Elia so ein bisschen anfängt zu heilen, nachdem er seine Wut, seinen Zorn, seinen Ärger, nachdem er so ein bisschen dieser einzige, dieser übrig gebliebene Eremit, der in der Wüste lebt und es gibt keinen, der ihn versteht, nachdem Gott das alles therapiert hat, sagt er so, Elia, dein Herz ist jetzt ein Stück weit bei dir. Der Eisberg wird eine Einheit. Der äußere und der innere Elia, wow, hey, das ist ja cool. Und dann fängt Gott an zu wirken. Und Er möchte Elia auch eine ganz, ganz wichtige Lektion beibringen. Elia, ja, ich wirke auch durch Manifestationen. Ich wirke manchmal durch Feuer, manchmal im Wasser, manchmal im Wind. Aber Elia, es sind nicht die Manifestationen, sondern ich bin eine Person. Ich bin jemand, der Beziehung mit dir möchte. Und jetzt testet er, inwieweit nun das Herz von Elia auf die Gegenwart Gottes reagieren kann. Und ihr wisst, wie das war. Zuerst kommt ein Wind. Und Elia sagt, Yahweh, Jehova. Und dann kommt, und Gott war nicht im Wind. Elia, ich bin keine Manifestation, ich bin eine Person. Und dann das nächste, ein Erdbeben. Oh, wenn das Pult jetzt wackeln würde, dann ist Gottes Gegenwart hier, oder? Oder wenn ich zittern würde, oh, und er schaut sich um und Gott sagt, nee, nee, Elia, hi, ich bin nicht dieses Mal im Erdbeben. Es war bei Mose so, damals, als das Gesetz kam. Und jetzt testet er ihn wirklich bis aufs Äußerste. Jetzt kommt Feuer. Also überall gehen so Lichter wie ein Silvester. Und dann sagt Elia, cool, das ist wie bei diesem Wettbewerb mit den Baalspriestern. Oh Gott, hey. Und jetzt sagt Elia, ich habe das Feuer geschickt. Das ist ein Teil meiner Natur, aber ich bin nicht im Feuer. Der arme Elia, oder? Und dann heißt es, es kam ein leises Säuseln. Kaum unmerklich. Aber was hat Jesus zu Nikodemus versprochen, ihr wisst nicht, woher der Wind kommt. Ihr wisst auch nicht, wohin er geht. Aber wenn er da ist, dann könnt ihr das spüren. Warum? Weil jeder kann es empfinden, der von Neuem geboren wurde. Und das bist du, oder? Wir sind von Neuem geboren. Und Elia erlebte quasi in diesen 40 Tagen nochmal wie eine neue Geburt. Und plötzlich konnte er sehen, ach Gott, okay, Wind, Wasser, was gibt es noch alles? Feuer, er war im leisen Säuseln. Das war dieses Mal die Begegnungsfläche. Im Psalm gibt es eine ganz, ganz entscheidende Aussage. Und dort heißt es, eine Tiefe ruft die andere Tiefe. Ist der Kern von dir, von mir, ist in der Tiefe unseres Herzens verborgen. Und Gott sagt, aus meiner Tiefe, aus dem Tiefsten meines Seins rufe ich die andere Tiefe. Elia, ja, es gibt ein kleines Säuseln, dass du merkst, ich bin da. Aber letztendlich ist es Herz zu Herz. So wie unser Sohn sein Herz symbolisch an das Herz von Gott geklebt hat. Gott mit dem Herzen wahrnehmen. Und in Sprüche 23, Vers 26 heißt es, gib mir mein Sohn, deine Tochter, gib mir dein Herz. Und John Eldridge, das ist nicht die Buchform, die ich so gerne lese. Ich lese gerne so Bücher, zack, peng und hi, hu und so beruhigende Andachtsbücher. Da bin ich am Anfang immer eingeschlafen. Aber dann haben wir drei Leute, unabhängig voneinander, das Buch ganz leise wirbst du um mein Herz geschenkt. Und die konnten sich nicht absprechen. Und ich dachte, wenn mir das drei Leute schicken, dann lese ich es mal. Hey, lest es mal ganz leise, wirbt Gott von Anfang an bis Ende, letztendlich nur um unser Herz. Der Stelle noch was ganz Persönliches. Ich hatte zwei sehr prägende Personen, die so mein Leben, unser Leben, auch unseren Dienst sehr beeinflusst haben. So in der ersten Etappe hatten wir ein Ehepaar, auch einen Mentor, der hat sich eigentlich nur für meinen Dienst interessiert. Wie kann ich effektiver predigen? Wie kann ich ein besserer Leiter sein? Zack und peng und hau und ho. Oh, das war gut. Und da kam jemand, ich sage den Namen nicht, weil der Sarah und Jürgen den zumindest kennen. Und der kam und ich sag's mal schon, so, schon äußerlich, der war so langweilig und so gesittet und Gott sagte, das ist jetzt in der nächsten Etappe dein Mentor. Okay, dann haben wir uns getroffen, in einem Café bei Hannover, weiß es noch wie heute. Und dann sagt er mir, Micha, der spricht so ganz bedächtig, ich kann da eigentlich nicht groß helfen. Ich dachte, ja, das ist ja super. Dann hat er gesagt, weißt du, du predigst besser als ich, du hast einen größeren Radius als ich, du kennst dich in vielen Dingen viel besser aus als ich. Ich würde beinahe sagen, du hast auch mehr Salbung als ich. Ich dachte, was mache ich da? Und dann, der guckt selber unter der Brille durch, sagt er, ab jetzt sind nur noch Herzensprozesse dran. Und der sagte so, der kommt aus Ravensburg ursprünglich, ab jetzt sind nur noch Herzensprozesse dran. Mich interessiert nur dein Herz. Ich habe zu Letty gesagt, ich konnte gar nicht mich groß entscheiden, ob ich Ja oder Nein sage. Wisst ihr, die nächsten 10 Jahre waren nur Herzensprozesse dran. Und für, ich sag's mal so, Männer, für uns Männer, wir müssen ja zuerst mal lernen, dass wir ein Herz haben, oder? Also, und als meine Frau mich am Anfang der Ehe fragte, wie geht's dir, habe ich ihr meinen Terminkalender gezeigt. Und dann fragt sie, und wie geht's dir hier im Herz? Ach so, ja, Herzensprozesse, wow. Und ich kann heute sagen, und er war einer davon, der mir das Buch geschenkt hat. Die erste Etappe war cool, den Dienst zu entwickeln. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mir jemanden geschickt hat, der mein Herz entwickelt hat. Weil letztendlich geht es nur darum, dass unser Herz entwickelt wird. Er wirbt ganz leise um unser Herz. Und wisst ihr, jetzt sind wir auf der Landebahn. Elia war ein ziemlich schwieriger Patient. Und ihr wisst schon meine bisschen Rhetorik und Methodik im Predigen. Ich sag's, hey, wenn Gott Elia therapieren konnte, so einen komischen Kauz, dann schafft er es doch auch mit dir, oder? Wir sind nicht ganz so verbogen, wir sind nicht ganz so verbittert, wir sind nicht ganz so einsam wie er, oder? Hey, und es heißt hier, dass Gott zweimal Engel sandte und sagte, gebt ihm mal eine Dosis göttlicher Kraft und Speise. 40 Tage lag er dort und Gott sagt, nicht so schnell, Elia, stopp, 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 stopp. Herzensprozesse. Und die Engel kamen und dienten ihm. Gott therapiert Elia, wenn er das schafft, wenn er es mit mir schafft, schafft er es auch mit dir. Und wir werden jetzt gleich, Jürgen, und ihr dürft gerne schon kommen, einen Spot anbieten, wo wir unser Herz doch mal Gott hinhalten können. Aber ich möchte auch noch mal einen Hinweis geben und ich spreche mich die Woche mit der Karin dann auch noch ab, wie wir das Seminar bewerben. Wir werden ein Seminar anbieten, Annette und ich, wo wir euch erzählen werden von unseren Herzensprozessen, frei zu werden von Lebenslügen, frei zu werden auch von gewissen familiären Dingen, die immer schon da waren, herauszutreten, frei zu werden von der Stimme des Feindes und Gottes Stimme zu hören, frei sein, einen Freitagabend und einen Samstag. Und ich möchte dich bitten, dass du, wenn Gott dich auch heute Morgen packt, dir das schon vormerkst, save the date. Wir werden nur circa 40 Plätze haben. Es sind schon einige Anfragen, auch übergemeindlich. Wir haben so gedacht, vielleicht 25 hier von der CGA-Family, 15 wollen von außerhalb kommen, weil es ist ein sehr intimes Seminar, wo so über Freitagabend, dann Samstag, so von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, wir immer wieder Spots einbauen, wo Menschen Lebenslügen, Stimmen des Feindes, denen sie geglaubt haben, wo sie das auch wirklich hinter sich lassen können, Wut, Zorn, Ärger, und wo wir uns einfach Gott hingeben. Deshalb merkt euch das gerne schon mal vor, wir werden es auch ab der Woche dann kommunizieren. Aber Gott wirbt um unser Herz. Ganz leise. Gott schreit nicht. Er hat es alles zugelassen bei Elia. Ja, Elia, tob dich ruhig mal aus auf dem Berg Karmel. Zeig mal, was du drauf hast. So bis ich 40 war. Micha, zeig mal alles, was du in deinem Dienst kannst. Aber dann waren Herzensprozesse dran. Ganz leise wirbt Gott um unser Herz. Gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Warum? Wer eine Tiefe ruft zu der anderen Tiefe und wer letztendlich sein Herz nicht wahrnehmen kann, kann Gott nicht von Herzen wahrnehmen, weil die andere Tiefe ruft nicht zum Äußeren vom Eisberg, sondern zu den verborgenen Bereichen, die ihr nicht sehen könnt, aber Gott sieht das Herz an. Und wir singen jetzt das Lied, Herr, schaffe Raum. Tu, was immer du willst, Herr. Ich bin heute Morgen hier. Und lasst uns einfach mal hineingehen, mal noch ohne große Erwartungen. Ich weiß auch nicht genau, ob ich was sagen werde, wie ich was sagen werde. Aber vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du sagst, ja Gott, Herzensprozesse, wie unser Sohn Marco am 15.08.2010 war sein Moment, wo er sagte, da habe ich sogar öffentlich gemacht, Papa, da habe ich mein Herz in das Herz von Gott geklebt. Und ich sage es mal auf Schwäbisch, seither bebt es da, seither hebt es da. Und wir haben versucht zumindest, manchmal erbärmlich versucht, unseren Kindern vorzuleben, nicht das Äußere ist entscheidend. Wisst ihr, ihr Kids, ihr kennt auch meine Momente, wo ich unterm Ginsterstrauch lag und aufgeben wollte. Ich habe einen anderen Papa kennengelernt als der, der immer cool war auf der Bühne. Ihr kennt den Papa, der manches Mal aufgeben wollte. Und er sagt, alle anderen sind besser als ich. Ihr kennt den Papa, der mit der Mama aneinander kommt und dem Dinge leid tun. Und wisst ihr, letztendlich folgen sie immer noch Gott nach, weil sie sehen, dass Gott nur das Herz sieht. Das Äußere ist ein Beiwerk. Und komm, lasst uns aufstehen, ihr musst nicht lange genug sitzen. Und lasst uns jetzt einfach dieses Lied singen und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Schaffe dir Raum in uns, Herr, in unserem Herz. Und connecte uns mit deinem Herz, Herr. Und ich spreche doch mal aus, keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis. Auch wenn jetzt Stimmen kommen, die dir sagen, ihr Stimmen, ihr verschweigt jetzt im Namen von Jesus Christus. Wir wollen jetzt die Stimme unseres Vaters im Himmel hören. Wir wollen spüren, wie unser Herz sich mit deinem